Mitgefühl ist in unserer Gesellschaft ein eher positiv besetzter Begriff. Wenn Menschen mitfühlend sind, dann sind sie eher selbstlos, dann zeigen sie Mitleid, dann helfen sie anderen. So einfach ist das aber nicht, schreibt Fritz Breithaupt. In seinem Buch Die dunklen Seiten der Empathie zeigt der Literatur-, Kultur- und Kognitionswissenschaftler auf, dass das Mitgefühl durchaus zweischneidig ist. Fritz Breithaupt ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich mit der Empathie, mit dem Mitgefühl zu beschäftigen?
Ich bin von Haus auf Haus Literaturwissenschaftler. Und ich habe mich einfach gefragt, was da eigentlich passiert, wenn wir uns in einen Charakter, in eine Figur, in einem literarischen Werk hineinfühlen. Ist das Empathie? Was tun wir da? Und dann habe ich mir das immer weiter angeguckt und habe mir die psychologischen Theorien der Empathie angeguckt, weil die Literaturwissenschaftler darüber nicht mehr viel zu sagen haben. Und dann habe ich bei anderen Disziplinen mehr gefunden. Ich habe mehr gefunden bei den Psychologen, bei den Kognitionswissenschaftlern, auch bei den Theologen und habe dann angefangen, meine eigenen Überlegungen anzustellen, was da eigentlich passiert zwischen den Menschen, aber auch zwischen Menschen und literarischen Werken.
Und die schwierigste Frage gleich vorweg, was ist das Empathie?
Für mich heißt Empathie miterleben mit der Situation eines anderen. Das ist nicht einfach nur ein kognitiver, rationaler Prozess, dass wir verstehen, was ein anderer Mensch fühlt. Aber es ist auch nicht nur ein einfaches Ausgeliefertsein den Gefühlen eines anderen gegenüber, sondern es ist ein wirkliches Miterleben, mit dem man versteht, es ist die Situation eines anderen, die ich da habe, aber ich kann sie miterleben, ich partizipiere daran.
Ich nehme mal ein Beispiel. Also Sie schreiben über die dunkle Seite der Empathie. Sie schreiben zum Beispiel auch, dass auch ein Sadist oder auch ein Vergewaltiger Empathie zeigt. Das ist jetzt eigentlich erstmal unverständlich, denn wenn sich der Sadist auch nur für eine Minute in sein Opfer hineinversetzt, dann müsste er es doch gar nicht aushalten können, einem Menschen so viel Leid anzutun. Das würde ihn doch selbst quälen.
Jetzt kommen wir gleich in die Mitte des Ganzen hinein. Die erste Frage, die ich mir stelle, für wen ist eigentlich das Mitgefühl gut oder die Empathie gut? Und da sage ich, sie ist erstmal gut für denjenigen, der mitfühlt, für denjenigen, der Empathie hat, aber nicht unbedingt den Empfänger. Und dann können wir das weiterdenken und uns fragen, naja, also wenn es für den Mitfühlenden gut ist, dann will er natürlich solche Situationen heraufbeschwören, die ihm erlauben, Mitleid zu haben, die ihm erlauben, Empathie zu empfinden, die ihm erlauben, die Gefühle eines anderen Menschen auch völlig durchzuleben. Und dann kommt man auch dahin, dass auch das Quälen dorthin passen kann. Wer einen anderen Menschen quält, das ist natürlich furchtbar, aber der kann die Gefühle dieses anderen Menschen erstmal verstehen und kann sie auch insofern nachvollziehen. Denn meistens wissen wir ja gar nicht genau, was ein anderer Mensch eigentlich empfindet. Wir verstehen die Situation des anderen Menschen nicht, er ist uns fremd. Aber in Extremsituationen werden andere Menschen lesbar. Und wenn wir jetzt tatsächlich sagen, dass Empathie und Mitgefühl erstmal für denjenigen gut sind, der Empathie empfindet, dann sind gerade solche Extremsituationen und Leidenssituationen besonders schön plötzlich.
Das heißt, das ist sowas wie ein narzisstisches Mitempfinden. Ein Sadist, der ja es mag, andere zu quälen, mag es dann auch, sich selbst zu quälen und genießt es, sich selbst zu quälen?
Nicht unbedingt. Da gibt es natürlich auch sehr verschiedene Formen des Sadismus. Das ist ganz klar. Es gibt sicherlich Menschen, die sind sehr gefühlstot, die quälen aus anderen Gründen. Das muss man alles unterscheiden. Da muss man etwas vorsichtig sein. So allgemein möchte ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass viele Sadisten in dem Heraufbeschwören einer negativen Situation für den anderen eine Situation heraufbeschwören, in der sie den anderen verstehen können und mitfühlen können. Ob sie dann das eigene Leiden wirklich genießen, das muss nicht unbedingt so sein. Ich glaube schon, dass sie da doch ein bisschen stoppen können vorher. Sie genießen, dass sie wissen, was der andere fühlt, dass sie diese Gefühle kontrollieren können.
Und wie gelingt es dann, diese Genusskette zu unterbrechen?
Ich glaube, es gibt da eine Figur der Rückkehr zu sich selber. Das ist eine Figur, die mir insgesamt in der Empathie sehr wichtig ist. Wenn ich da kurz ausholen darf, in literarischen Werken ist es, glaube ich, häufig so, dass wir besonders gut mitfühlen können, weil wir wissen, dass das literarische Werk irgendwann zu einem Ende kommt. Auch in einer Tragödie leidet der Mensch erstmal, aber dann stirbt er und wir kommen wieder zu uns zurück. Wir sind entlassen. Das Ganze ist zu Ende. Und ich glaube, mit einer ähnlichen Strategie kann auch der Sadist die Rückkehr zu sich selber bewirken. Er quält und dann zieht er weiter, bringt die Situation zu einem Ende, die für ihn befriedigend ist in irgendeiner Weise und kehrt zu sich selber zurück. Er kann sich auch einreden, dass der andere Mensch, also ein Vergewaltiger, dass das Opfer das Ganze genossen hat und dann kann er wieder zurückkehren und weitermachen.
Ist das auch möglich, wenn man das Ganze in die Fantasie verlagert?
Sicherlich, ja.
Dann komme ich vom Domradio. In der Bibel gibt es ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist ja so ein Urgleichnis, der einem armen, ausgeplünderten Mann am Wegesrand hilft, während andere vorbeigehen. Aus Mitgefühl und Nächstenliebe. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Nächstenliebe?
Für mich unbedingt. Ich möchte auch dazu natürlich sagen, dass ich natürlich dafür bin, dass wir anderen Menschen helfen und dass wir uns richtig verhalten. Aber gerade aus diesem Grund bin ich auch sehr skeptisch gegenüber dem Mitgefühl und halte ich andere Kräfte für viel wichtiger. Also ich halte das Gewissen für eine sehr zentrale Kraft in dem Ganzen, die häufig unterschätzt wird. Dagegen wird das Mitgefühl und die Empathie überschätzt. Bei der Figur des Samariters glaube ich, dass viele Menschen, die das heute lesen, sich gar nicht so sehr wiederum über den Samariter mit den leidenden Menschen auseinandersetzen, sondern sich vielmehr mit dem Helden, dem Samariter, identifizieren. Identifizieren mit einem Helden ist schön, das ist gut, man kann sich auf die Schulter klopfen, das versteht man, man hat Gutes getan. Aber sich wirklich auf andere Menschen einzulassen, das ist schwierig.
Und was lernen wir nun daraus? Das heißt, Nächstenliebe, reine Nächstenliebe heißt auf jemanden anders sich einlassen, während das Mitgefühl eher ein Gefühl ist, was mich nachher stolz und hochmütig macht?
So würde ich das unterscheiden, ganz genau. Ich würde in der Tat sagen, dass natürlich die Nächstenliebe für uns eine Herausforderung bleibt und bleiben muss. Eine sehr wichtige, zentralmenschliche. Auch das Mitgefühl ist zentralmenschlich. Aber das Mitgefühl ist erstmal für uns selber gut. Mit dem Mitgefühl lassen wir uns auf andere Menschen ein. Wir verstehen sie, aber das ist gut für uns. Wir identifizieren uns dann eben auch mit dem Samariter. Oder jetzt in der Flüchtlingskrise, wir identifizieren uns mit Angela Merkel und all den großen, den Menschen, die Wichtiges getan haben. Aber ob wir uns wirklich auf die Flüchtlinge einlassen, wirklich Nächstenliebe haben, das ist eine andere Frage.
Und ist da immer so eine klare Trennschärfe möglich? Ich meine, wenn wir den Flüchtlingen helfen, ist es im Nachhinein wurscht egal, ob wir das aus Mitgefühl oder aus Nächstenliebe tun.
In dem Moment sicherlich. Wir helfen, weil wir uns gern als Helfer sehen oder weil wir uns auf die anderen einlassen. Aber auf lange Sicht ist es doch ein großer Unterschied. Nächstenliebe hat kein Ende. Dagegen das Mitgefühl will Anerkennung haben. Man will dann irgendwie auch von den Flüchtlingen einen Dank haben. Man will zumindest anerkannt werden. Man erwartet auch von den Flüchtlingen etwas. Die sollen sich gefälligst schön schnell integrieren und Deutsch lernen und so weiter und so weiter und sich schön dankbar erweisen. Wenn die das nicht tun, kippt dieses schnelle Mitgefühl oder diese Identifikation mit den Helfern dann auch um in etwas wie Ressentiment, also wie ein Groll, den wir denen gegenüber hegen, weil sie sich nicht als dankbar genug erweisen haben gegenüber dem, was wir ihnen geleistet haben.
Also dieses Mitgefühl ist eher narzisstisch gespiegelt, während Nächstenliebe, und das ist das Fantastische, wenn das ja an Religion sogar gekoppelt ist und von Gott oder vom Christentum gefordert ist, eher etwas ist, was neutral ist und was eine größere Nachhaltigkeit mit sich bringen kann.
Kann. Und genau das ist die Hoffnung dabei. Das ist, glaube ich, auch das Gebot der Nächstenliebe. Es ist eben kein Gebot zur Empathie, zum Verstehen des anderen, zum unbedingten Nachvollziehen der Situation des anderen, sondern eine Nächstenliebe, eine Ausstrahlung, die weiterreicht und die zu keinem Ende kommt. Die ist nicht narrativ verfasst in dem einfachen Sinne.
Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Da kommen viele Flüchtlinge aus Afrika. Ich bin froh, dass sie kommen. Und ich mache sonntagsabends einen Grillabend mit denen, weil ich denke, ein schönes Schnitzel, Schweinefleisch, ein Kotelett, dazu ein Bier und ein Schnaps müsste denen gut tun, weil ich mich ja in die hineinversetze, wenn man da durstig und hungrig ankommt. Aber wenn ich auch nur ein bisschen mitdenke und auch Nächstenliebe übe, dann merke ich, dass das alle Muslime sind und dass ich denen mit meinem Schweineschnitzel und Bier gar nichts Gutes antue, oder?
Das ist ein schöner Vergleich. Natürlich können wir uns auch über jemanden freuen, der erstmal überhaupt die Idee hat, eine Feier zu feiern mit denen. Das ist schön. Da habe ich keine Bedenken, das wissen wir alle. Aber natürlich, das Beispiel ist da sehr gut. In dem Falle ist jemand dann auch gleichzeitig selbstgefällig und erwartet dann sicherlich auch den Dank wiederum. Also sei es nun direkt von seinen Gästen oder von oben, von Gott oder von wiederum seinen Mitmenschen, denen er gegenüber in der Firma erzählen kann, ich habe eine Party gemacht für die Flüchtlinge. Das ist natürlich eine suspekte Motivation des Ganzen.
Jetzt sind Sie aus den USA gekommen. Sie unterrichten seit vielen Jahren in den USA. Ja, von außen gesehen haben wir in Europa das Gefühl, dass mit Donald Trump ein kaltherziger, fremdenfeindlicher Ego-Präsident regiert. Aber Sie sagen, die Wahl von Trump zum Präsidenten, die hatte auch viel mit Mitgefühl zu tun. Können Sie das erklären?
Ich will die Politik Trumps ganz sicherlich nicht besser machen. Trotzdem sage ich, dass er aus Empathie gewählt wurde. Aber nicht, weil er so ein empathischer Mensch ist, sondern weil er so gut Empathie auf sich ziehen kann. Donald Trump ist ein Meister des Augenblicks, der Quizshow, der Moderation, des medialen Auftretens. Er schafft es, Gegensätze zu provozieren. Er streitet sich mit Leuten und dann steht er am Ende immer ganz alleine da. Hat auch meistens Unrecht dabei. Aber er steht da, alleine, einer gegen alle. Und das zieht natürlich empathische Aufmerksamkeit auf ihn. Also das kann er. Er kann Empathie auf sich ziehen. Alle fragen sich, was wird er jetzt noch sagen? Jetzt kann er gar nichts mehr sagen. Jetzt hat er die Frauen beleidigt, jetzt hat er die Mexikaner beleidigt, jetzt hat er die intelligenten Menschen beleidigt. Was kann man jetzt noch sagen? Und er kann. Er schlägt zurück, er beißt, er sagt etwas. Es ist ganz gleich, solange er etwas Schlagfertiges sagen kann. Und das zieht an. Wenn jemand einer gegen alle steht, dann versetzen sich andere Menschen in ihn hinein und sehen sich an seiner Stelle und wollen gerne auch diese Geschwindigkeit des Zurückschlagens haben, diese Schnelle, mit der er parieren kann. Also er ist Präsident aus Empathie, nicht weil er sie hat, sondern weil er sie auf sich ziehen kann, zumindest von seiner Basis.
Und das ist eine Identifikation gerade der Leute, die vielleicht ohnehin ein bisschen zurückgesetzt sind und die sagen, okay, ich bin auch so ein Einzelkämpfer und da könnt ihr noch so lang mit philosophischen, rationalen Argumenten daherkommen, weil ihr es alles an Universitäten gelernt habt, aber ich bin hier und jetzt werde ich gehört und setze mich allein gegen alle durch.
Ganz genau. Also die Bevölkerungsschichten, die ihn unterstützt haben, sind genau diejenigen, die sich zumindest zum Teil vernachlässigt gefühlt haben. Die in dieser Mentalität des Hollywood-Westerns stehen, einer gegen alle. Und nun sehen sie endlich jemanden, der das auch tut und jemand, der auch den Tisch haut. Also alle erwarten auch große Ereignisse von ihm. Und er liefert sich auch eine Blamage nach der anderen, ein Großereignis nach dem anderen, aber er tritt munter weiter von einem Fettnäpfchen zum nächsten.
Also was wir daran sehen, Empathie zu zeigen, das kann gehörig schiefgehen. Und wir brauchen da gar nicht in die USA zu blicken. Das fängt hier schon an, wenn wir zum Beispiel auf Eltern und Kinder gucken. Auch Helikoptereltern zeigen ja Mitgefühl für ihr Kind. Doch ist das eher ein narzisstisch geprägtes Mitgefühl, weil das eigentlich nur eine Ich-Erweiterung über das Kind ist, oder?
Ja, ich beschreibe das als Vampirismus. Die Eltern der Kinder wollen im Grunde durch die Kinder noch eine zweite Jugend erleben. Die wollen alles nochmal erleben und wahrscheinlich auch besser machen. Denn die meisten Helikoptereltern, zumindest in Amerika, wo das sehr verbreitet ist, wünschen sich den Erfolg ihrer Kinder. Aber warum wünschen sie sich den Erfolg der Kinder? Wahrscheinlich, weil sie selber daran partizipieren wollen. Sie wollen das nochmal erleben, wie das ist, wenn das Kind nun besonders gut in der Schule ist. Oder im Sportwettkampf gewinnt. Oder auf der Bühne triumphiert. Man redet dann auch von den Stage Mothers oder Stage Parents, die da durch die Kinder selber erleben. Und dabei werden die Kinder ausgesaugt. Den Kindern wird ihr eigenes Erleben weggenommen. Sie erleben nur noch für die Eltern und die Eltern erleben durch sie.
Also nur noch das Gefühl der Eltern, was die Kinder dann quasi für die Eltern, wie Sie gerade sagten, miterleben müssen und kein eigenes mehr entwickeln können. Was machen wir denn nun, Herr Breithaupt? Wie gehen wir mit Ihren Erkenntnissen um? Sollen wir wieder so werden, wie ich erinnere den so fantastisch aus meiner Kindheit, dieser Mr. Spock? Der war ja jemand, der sein Gefühl immer ganz ausgeschaltet hat und absolut rational funktioniert hat, also rein von der Vernunft gesteuert. Ist das was, was strebenswert erscheint?
Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der allereinzige Kritiker der Empathie. Es gibt einen zweiten. In Amerika gibt es einen Psychologen, Paul Bloom, ein sehr prominenter und sehr erfolgreicher Psychologe. Und der würde das so sagen. Der redet davon, dass wir eine rationale Haltung einnehmen sollen. Also der versucht, den Mr. Spock hochzuhalten. Nun muss ich dazu sagen, gerade als Deutscher ist das für mich etwas problematischer. Die Deutschen im Nationalsozialismus, die waren auch durchaus in gewisser Weise rational oder wurden trotz Rationalität irgendwie mitgerissen, zumindest eine Mehrheit. Ich kann da nicht auf die Rationalität setzen, nicht im gleichen Maße zumindest. Was ich sagen würde, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass wir das Wir-Gefühl pflegen müssen, ein sehr offenes Wir-Gefühl, das andere Menschen, Verschiedenheit, vielleicht auch Tiere von mir aus mit einschließen kann. Und das andere ist das Gewissen. Hier kommen wir zurück zu Luther, 500 Jahre Luther. Das gewissen sehe ich hier an als eine Offenheit für eine Stimme, die etwas von einem fordert, die man auch an sich selber richtet. Eine dialogische Stimme, die man in sich erstmal kultivieren muss, die man lernen muss und der man gegenüber antworten muss. Verantwortlichkeit heißt ja auch Antwort geben, dass man erstmal antwortet auf das, was man sich da selber vorzuwerfen hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Jeder von uns hat diese innere Stimme, lernt sie, aber wir reden nicht mehr so oft davon. Sie ist im Alltag fast verschwunden. Aber ich glaube, wir müssen uns auf die besinnen. Und dann werden wir sicherlich vieles Gutes tun und auch nicht aufhören, Gutes zu tun.
Herr Breithaupt, jetzt sind wir absolut bei den großen christlichen Tugenden. Nächstenliebe haben Sie gerade gelobt. Jetzt das eigene Gewissen, das heißt, in Dialog mit sich selbst zu treten oder auch mit einem imaginierten Gott, solange es nicht ein mitfühlender Dialog ist, sondern eher ein Dialog, der einfach auch im Miteinander und im Wir-Gefühl stattfindet. Sie sind da ganz schön christlich, oder?
Ich bin familiär da etwas geprägt. Einer meiner Vorfahren, Joachim Justus Breithaupt, war der erste Doktorand an der Pietistischen Universität in Halle 1695 und war dann neben Franke einer der Professoren dort an der Universität. Und der Pietismus war natürlich eine besonders radikale Form des Lutheranismus. Also ich bin insofern sicherlich auch davon noch ein wenig geschädigt, ein wenig geprägt, wie immer man das sagen will.
Da bin ich ein bisschen gepredigt. Das ist auch.
Den müssen Sie nicht rausschneiden.
Vielen Dank, so, Fritz Breithaupt. Die dunklen Seiten der Empathie, so heißt sein erhellendes Buch, das zeigt, wie unser Mitgefühl funktioniert und dass es, weiß Gott, nicht immer eine gute Sache ist, die nur mit Nächstenliebe zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Das Buch Die dunkle Seite der Empathie ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 227 Seiten und kostet 16 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank.